Wir befinden uns in der Bergpredigt, wie gesagt. Wenn ihr mitlesen möchtet oder zuhören wollt, einfach so Matthäus 5, die Verse 21 bis 26. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du Nichtsnutz, der ist des Hohen Rates schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Vertrage dich mit deinem Gegner sogleich, solange du noch mit ihm auf dem Weg bist, damit dich der Gegner nicht dem Richter überantworte und der Richter dem Gerichtsdiener und du ins Gefängnis geworfen werdest. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch den letzten Pfennig bezahlt hast. Lieber Herr, segne unser Reden, unser Hören und segne das Reden von Frank. Wir hören auf dich. Amen.
Ja, ich habe euch heute meine Zahnpasta mitgebracht. Die wird uns im Laufe der Predigt noch mal kurz begegnen. Aber es soll ja nicht um Zahnpasta gehen, sondern um das Thema Zorn. Zorn ist etwas oder die Reaktion, die Auswirkungen, die man im Alltag erleben kann. Ich habe gelesen, 2016, jetzt schon ein bisschen länger her, gab es bei einem E-Jugendspiel in Hamburg, also E-Jugend sind 8- bis 10-jährige Kinder, solch schlimmen Ausschreitungen, dass die Polizei kommen musste, weil Eltern und Kinder sich geprügelt haben. Die Realität war, dass am Ende 2 Erwachsene und 2 Kinder verletzt waren, weil man so in Zorn geraten ist über das Fußballspiel, dass das bei kleinen Kindern so ausgeartet ist. Wenn ihr kleine Kinder habt und mal zum Fußball geht, ich habe euch ein schönes Schild mitgebracht, was ich gefunden habe, was man nicht vergessen soll beim Kinderfußball, das sind Kinder, die da spielen, das ist nur ein Spiel, der Trainer macht das auch nur als Hobby, der Schiri ist auch nur ein Mensch und das ist nicht die Weltmeisterschaft. Also man muss sich deshalb nicht an die Gurgel gehen und sich unnötig das Leben schwer machen. Aber es ist eben so, dass es nicht aufs Fußball begrenzt ist, sondern wir erleben das in der Gesellschaft, dass das auch Beziehungen kaputt macht, weil Menschen im Zorn Dinge getan haben, die ihnen das Leben so erschwert haben, dass sie nicht mehr miteinander auskommen können. Es gibt eine Geschichte von 2 Brüdern, die nebeneinander wohnten und die waren so in Streit geraten, dass irgendwann der jüngere Sohn einen Bagger genommen hat und hat mit dem Bagger einen Wassergraben sozusagen gebaggert zwischen sich und seinem Bruder, mit Wasser gefüllt. Und in diese Situation kommt ein Zimmermann, er kommt zu dem älteren Bruder und fragt, ob er Arbeit hat. Und der ältere Bruder, der so erzürnt ist über den Wassergraben, den sein Bruder gebaggert hat, sagt, ich möchte, dass Sie mir einen Zaun bauen, dass ich meinen Bruder nicht mehr sehen muss. Und der Zimmermann geht dann an die Arbeit. Also Beziehungen können unter Zorn, unter den Folgen des Zornes kaputt gehen. Jesus sagt das in unserem Text, wenn er es nochmal zeigt. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichtes schuldig sein. Ich aber sage euch, und dann kommt gleich, was Jesus sagt. In der Predigt am 16. Juni habe ich diesen Gegensatz deutlich gemacht. Jesus macht das ja 6-mal, dass er das sagt. Ich sage euch, euch ist gesagt, ich aber sage euch. Und Jesus ist also nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen, sondern er will den Leuten zeigen, was wirklich gemeint ist, wenn es ums Thema Zorn geht. Denn Jesus kritisiert die Schriftgelehrten, der sagt, ihr habt das Thema Zorn nur auf das Thema Töten nur auf Mord begrenzt. Mord ist also, wenn man eine kriminelle Handlung begeht, ihr habt das darauf begrenzt, aber das, was zum Mord führt, den Zorn, habt ihr ganz außer Acht gelassen. Jesus sagt, es geht auch um das, was zum Töten führt, die Gedanken, die zum Mord führen. Auch das müsst ihr berücksichtigen, darum geht es ihm. Und das wollen wir uns anschauen. mit drei Gedanken. Den ersten Gedanken habe ich überschrieben: Gib ungerechtem Zorn keinen Raum. Gib ungerechtem Zorn keinen Raum. Ich weiß nicht, wie ihr reagiert, wenn man euch auf den Fuß tritt. Manche von uns schnappen dann auch zurück oder schlagen zurück. Das ist ein Stück weit verständlich oder menschlich. Wer von uns hat nicht schon im Zorn etwas gesagt oder getan, was ihm nachher vielleicht auch leid getan hat? Manchmal ist man so unter Spannung. Ich habe gelesen von einer Mutter, die ihrem kleinen Kind irgendwann gesagt hat: Ich bringe dich um. Weil sie so unter Anspannung war, dass sie diese Worte hervorgebracht hat: Ich bringe dich um. Wenn ihr auf Facebook seid oder den sozialen Medien verfolgt, man traut sich kaum, das auszusprechen, dann sieht man den Zorn, den Volkszorn, der sich äußert in Kommentaren wie: Trotzdem hat keiner die Eier, die Merkel zu erhängen für diesen ganzen Unfug, oder Zeit wäre es, der Mistsau ein Ende zu bereiten. In diesem Stil wird in manchen Medien diskutiert und gesprochen. Der Volkszorn hat sich Luft gemacht. Man äußert Dinge, die man wahrscheinlich nicht sagen würde, wenn man der Frau Merkel gegenüberstehen würde. Aber in der Anonymität macht man seinem Zorn Raum und bringt solche Dinge zum Ausdruck. Und das Interessante ist, wenn man die Leute nachher fragt, sagen sie: Ich habe mir nur Luft gemacht, ich habe doch niemanden ermordet. Ich wollte nur mal mir den Frust von der Seele reden. Und Jesus, der macht deutlich, dass das nicht so einfach ist, wie wir das denken. Er sagt eben diesen Satz im Ganzen: Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichtes schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt: Du Dummkopf, der ist des Hohen Rates schuldig. Wer aber sagt: Du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Also Jesus, ich habe das gesagt, wenn wir über die Bergpredigt reden, die Ethik, die Jesus uns hier mitgibt, die fordert heraus. Ich finde, dieser Satz, der geht so ans Eingemachte. Was man vorweg vielleicht sagen muss: Zorn ist nicht immer negativ, grundsätzlich negativ, weil Zorn manchmal Menschen auch aktiviert, etwas, was ungerecht war, anzusprechen und in Ordnung zu bringen. Ich glaube nicht, dass Jesus das meint. Denn Jesus selber, der war auch mal zornig. Als die Geldwechsler im Tempel eben nur Geld machen und das Bethaus Gottes sozusagen geschändet wird, wirft Jesus sie raus. Und gegenüber den Schriftgelehrten sagt Jesus das, was er hier verboten hat. Er sagt zu den Schriftgelehrten: Ihr Narren! So beschimpft er sie. Also ich glaube, man muss unterscheiden. Es gibt manchmal Zorn, der in einem gewissen Maße angebracht ist, einen gerechten oder heiligen Zorn. Wenn es darum geht, dass Gott irgendwie gelästert wird, wenn Menschen geschadet wird und ich das mitbekomme, dann kann ich nicht dabei stehen und nichts sagen, dann muss ich eben auch mal auf den Tisch hauen und sagen: Das geht nicht. Spurgeon, der bekannte Prediger, hat mir dieses schöne Zitat gesagt: Wer nicht zornig über Böses sein kann, der hat keine Liebe zum Guten. Und ich glaube, dass Jesus das eben nicht gemeint hat, ne, sondern auch Jesus konnte, wo es um das Böse ging, richtig den Leuten auch die Meinung sagen. Und ich denke, dass Jesus das uns auch erlaubt. Aber Jesus, der konnte eben auf Zorn verzichten, wenn es um ihn selber ging, wenn er im Mittelpunkt stand, dann konnte er auch sagen: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Unser Zorn ist leider oft nicht heilig oder gerecht, sondern unser Zorn, überlegt mal, wie oft wir fleischlich handeln, zurückschlagen, weil mir jemand irgendwie an meiner Ehre gekratzt hat, weil ich verletzt bin, weil ich enttäuscht wurde. Und da ging es nicht um was Heiliges oder Gerechtes, sondern ging es um mich. Und man kann in Jakobus diesen schönen Bibelvers lesen: Ein jeder Mensch sei langsam zum Zorn, und dann: Denn des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Also der menschliche Zorn, das, was aus der alte Adam sozusagen zum Ausdruck bringt, das ist leider nicht oft nicht das, was gerecht oder heilig ist. Und Jesus sagt, das ist das Problem, ein Zorn, den die Menschen tragen, der nicht heilig oder gerecht ist, sondern rein menschlich. Und das Problem ist, wenn man den hegt und pflegt, dann wird es gefährlich. Jesus sagt nämlich, der unbereinigte Zorn, das ist die Wurzel des Mordes. Also Mord beginnt nicht erst, wenn ich einen umgebracht habe, sondern wenn ich in mir, wenn ich zum Beispiel zornig werde und dann hege ich den Zorn, dann wird irgendwann aus dem Zorn Hass und dann ist manchmal die Grenze nicht mehr weit, dass aus dem Hass eine Tat wird und ich Menschen irgendwie eben Schaden zufügen will oder es vielleicht auch tue. Bei Kain sieht man das. Gott sagt ihm, warum guckst du zur Erde in deinem Zorn? Und er kann nicht aufschauen, er kann nicht Gott anschauen und seinen Bruder anschauen. Er nährt seinen Zorn und irgendwann erschlägt er seinen Bruder Abel. Also wenn wir, das macht Jesus deutlich, wenn du zornig bist, was immer mal vorkommt, dann ist es wichtig, das nicht zu hegen und zu pflegen. Denn dann, wenn ich zornige Gedanken über Menschen denke, dann erniedrige ich mit meinen Gedanken andere Menschen, dann distanziere ich mich von den Menschen. Und wenn ich zornige Worte ausstoße und Menschen die vor den Kopf knalle, dann schaffe ich Barrieren, Brücken, ich zerstöre Beziehungen und darum ist das so schwierig. Manchmal sagen wir auch Worte, um Menschen bewusst zu verletzen. Und Jesus sagt, dass mit diesen beiden Worten, wer seinen Bruder Dummkopf nennt, da steht im Aramäischen Raka und Raka heißt, wer ihn nennt, einen hirnlosen Idiot, einen Deppen, wer ihn so bezeichnet. Und das andere Wort ist ein griechisches Wort, Moros, heißt eben ein Narr. Wenn ich an der moralischen Qualität des Menschen, wenn ich die in Zweifel ziehe und sage, das ist kein Dummkopf, aber der hat ein Herz, das ist vollkommen schwarz oder falsch, der ist nicht richtig, wenn ich dem Menschen das mitgebe, verachte ich seinen Charakter. Und Jesus sagt, Freunde, das ist keine Kleinigkeit. Das muss mir, das muss dir, das muss uns bewusst sein, wenn ich Zorn hege, das ist keine Kleinigkeit. Und darum, sag ich mal, ist Rufmord für Christen ein Tabu. Da kann ich nicht mitmachen. Und wenn ich mitmache, dann mache ich mich schuldig. Und Jesus macht das sehr deutlich und sehr hart. Der sagt, meine Gedanken und auch meine Worte sind Gegenstand des Gerichtes. Was die Menschen nicht mitbekommen, Gott wird es mitbekommen und er wird es irgendwann zur Sprache bringen. Und dann sagen, wieso hast du das nicht geklärt? Wieso hast du Menschen so tief verletzt? Also Jesus ist hier sehr konkret und auch sehr hart. Was kann man also tun? Ich komme zu meiner Zahnpastatube. Ich muss mir gerade ein Blatt Papier holen. Ich habe eine Zahnpastatube dabei. Ich mache die mal auf. Die war noch ganz neu. Was passiert, wenn ich drauf drücke? Wir gucken mal. Okay, es ist so, wie es sein soll. Hätte mich auch gewundert, wenn das anders rausgekommen wäre. Ne? Es kommt raus, was drin ist. Und ähnlich, das ist das, was Jesus den Menschen eigentlich deutlich machen will. Er sagt, wenn es um Zorn geht, das Herz des Problems, so hat es mal jemand gesagt, ist ein Problem des Herzens. Wenn jemand auf mein Herz drückt, dann kommt raus, was drin ist. Aus dem Herzen kommen und dann Unreinheit und die ganzen Dinge, die wir kennen. Wenn in meinem Herzen das Falsche, sage ich mal, drin ist und jemand drückt da drauf, macht sich das leider Raum. Darum ist das Erste, was Jesus den Leuten sozusagen mitgibt, dass man sein Herz reinigen muss. Wenn ich merke, ich habe ein Problem mit Zorn, dann muss ich das vor Gott bekennen. Ich muss das Gott sagen. Ich muss das in Ordnung bringen, damit das nicht in mir Raum gewinnt. Im Epheser sagt es Paulus mit diesen Worten, wenn ihr zornig seid, also er sagt, das kann passieren, wundert euch nicht, aber wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht, legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Also hege, pflege den Zorn nicht, sondern bring es zu Gott, kläre es. Ein zweites, was man tun kann, anstatt zornig zu sein, das ist die schwierigere Übung, dass man sich zum Segnen entscheidet. Menschen, die dir irgendwie quergekommen sind, die dich verletzt haben, zu segnen, das ist nicht so einfach, aber es hilft. Ich möchte euch das erklären. Ein Mann, Louis Meyer heißt der, der hatte in seiner Kindheit ein Erlebnis, dass Schüler in seiner Klasse ihn ziemlich gemobbt und fertig gemacht haben. Der kam nach Hause und der war ziemlich fertig mit der Welt. Und dann wurde er wie wir zornig und er hat sich überlegt, was er mit denen machen könnte, wenn er sie in die Hände bekäme alleine. Und seine großen Brüder haben ihm noch geholfen, ihm Ideen so mitzugeben, was man tun kann. Und er hat das dann laut vor sich hingeschimpft, wie er sie beschimpfen würde. Und dann sei die höchste Stufe war dann, ich verdamme dich. Das war so seine höchste Anschuldigung, die er in seinem Zorn äußern konnte. Die Mutter war nebenan, hat aber nichts gesagt, hat es aber scheinbar mitbekommen. Denn am nächsten Tag haben sie einen Ausflug gemacht. Sie ging in die Berge und dann hat die Mama ihn beiseite genommen. Ich habe so ein Bild von den Bergen mitgebracht. Sie hat ihn beiseite genommen und dann hat sie gesagt, hat sie ihn so in diesen Talkessel gestellt, wo rundherum die Berge waren, hat gesagt, Louis, jetzt sag mir doch nochmal, was du gestern gesagt hast. Und der Junge war natürlich erschüttert, Edgar, seine Mama hätte es nicht mitbekommen, aber Kinder, merkt es euch, Mütter kriegen alles mit, also das ist das Problem an Müttern, die haben Ohren, wo man manchmal denkt, das sind keine, aber die Mutter hat das mitbekommen und sie sagt ihm, wiederhole es, es war ihm peinlich. Und er sagt dann ganz leise, ich verdamme dich, also so, dass man es kaum gehört hat. Und er sagt die Mutter, Junge, was du sagst, musst du bereit sein, so laut zu sagen, dass jeder es hören kann. Und jetzt sag es so laut, wie du kannst. Und der Junge hat dann laut geschrien, ich verdamme dich. Und dann kam das Echo der Berge zurück auf ihn und er hat gehört, ich verdamme dich, ich verdamme dich, ich verdamme dich. Und dann hat die Mutter gesagt, Junge, und jetzt ruf so laut du kannst, ich segne dich. Und dann hat der Junge so laut gerufen, wie er konnte, ich segne dich. Und dann kam das Echo zurück, ich segne dich, ich segne dich, ich segne dich. Und dann hat ihm seine Mama gesagt, Louis, du kannst wählen. Das, was du sagst, wird als Echo auf dein Leben zurückkommen. Entweder du wirst den Menschen zurufen, ich verdamme dich, dann wirst du das genauso zurückbekommen oder du wirst dem Menschen sagen, ich segne dich und dann wird das auf dein Leben zurückfallen. Darum entscheide gut, was du sagst. Und ich finde, das ist ein guter Ratschlag, wenn wir zornig sind, anstatt Menschen das so vor den Kopf zu knallen, vielleicht zu versuchen, so schwer es ist, zu sagen, Herr, auch wenn es mir schwerfällt, segne diesen Mann, diese Frau, tu ihm Gutes, auch wenn ich den Eindruck habe, er hat es nicht verdient, aber ich will es dir überlassen. Und das wird dich verändern und wenn du Glück hast, auch den anderen. Ein drittes, was man tun kann, lerne gute Umgangsregeln, wie man umgehen kann, wenn man mit Zorn zu tun hat. Gute Umgangsregeln der Kommunikation. Ich habe im Vorhinein für die, die im E-Mail-Verteiler sind, so Umgangsregeln verschickt, die man sich durchlesen kann im Umgang mit sozialen Medien. So kluge Umgangsregeln sind zum Beispiel, dass man manchmal erstmal Pause macht, bevor man was sagt. Dass man sich so ein paar Bibelverse vergegenwärtigt. Sprüche 19, Vers 10, wo viele Worte sind, geht es ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, ist klug. Dass man manchmal einfach weniger redet. Dass man sagt, Herr, ich möchte meine Kommunikation verbessern, hilf mir dabei. Das ist also der erste Gedanke, ungerechten Zorn keinen Raum zu geben. Und Jesus ist aber jetzt dummerweise für uns damit noch nicht einverstanden. Jetzt kommt nämlich noch was in diesem Kontext. Er sagt, erteile Ersatzlösungen eine Absage. Das muss ich erklären. Erteile Ersatzlösung eine Absage. Jesus sagt nämlich jetzt nicht nur, also Mord ist mehr als nur jemand umzubringen. Mord beginnt schon in den Gedanken. Nicht nur das sagt er, nicht nur das Negative, hör auf, das Negative so zu denken und zu reden, sondern jetzt sagte Jesus sogar das noch in eine positive Richtung. Es reicht nicht nur, damit aufzuhören, sondern Jesus sagt, jetzt musst du auch noch was tun. Er sagt, du musst noch proaktiv werden. Warum? Weil wenn ich Menschen im Zorn was vor den Kopf geknallt habe, Menschen wirklich im Zorn begegnet sind, dann ist in dem anderen leider auch etwas zerbrochen. Dann reicht es manchmal nicht, dass ich nur aufhöre, mich so zu verhalten. Dann muss ich vielleicht auch was in Ordnung bringen. Es gibt einen Bibelvers in den Sprüchen, der heißt, ein gekränkter Bruder ist abweisender als eine feste Stadt. Also wenn man jemanden verletzt hat, hat das Auswirkungen. Und dann sagt Jesus, du musst aktiv werden, das darf so nicht bleiben. Und er sagt es mit diesen Worten darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe, geh zuerst hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Wisst ihr, unser Problem ist manchmal, dass wir denken, dass Ersatzlösungen manchmal taugen. Also anstatt mich bei dem anderen jetzt das zu klären, bin ich in einem anderen Bereich vielleicht einfach geistlicher. Ich möchte etwas ersetzen durch eine andere Tat. Die Pharisäer, die waren also Spezialisten auf diesem Gebiet. In manchen Bereichen konnten die selbst von Gewürzen den Zehnten geben. Und in anderen Bereichen haben sie Menschen verurteilt, schlecht über sie geredet und dachten, das eine, ich bin ja geistlich, gleicht das andere irgendwie aus oder das ersetzt das. Und Jesus sagt, das funktioniert nicht. Wisst ihr, wenn der Heilige Geist dich überführt, wenn er dir sagt, dir wird deutlich, du sollst zu jemand gehen und dich entschuldigen, etwas in Ordnung bringen, dann reicht es nicht, wenn ich sage, ich singe jetzt einfach 20 Lieder mehr im Gottesdienst oder tue etwas anderes, was das ausgleicht. Wir denken menschlich manchmal so, aber Jesus sagt, das geht nicht, weil wir stellen uns dann nicht unserer Sünde, dass wir Menschen verletzt haben und Dinge eben in Ordnung bringen müssen. Jesus, der möchte, dass wir Dinge in Ordnung bringen. Es ist so, dass Jesus hier sagt, es nützt dir im Prinzip nichts, wenn du dein Opfer zum Altar bringen willst, hast aber das eigentliche Problem nicht gelöst. Es ist noch etwas zwischen dir und dem anderen Menschen. Dann ist das, unsere Geistlichkeit, eigentlich nutzlos, umsonst, weil wir diese Handlung keinen Wert hat, weil wir das nicht getan haben, was Jesus uns aufs Herz gelegt hat. Jesus sagt dir, geh hin, versöhne dich und ich sage, nee, ich bringe jetzt ein Opfer. Und das klappt nicht. Im Alten Testament gibt es ein Beispiel von dem König Saul. Samuel gibt ihm klare Anweisungen, was er zu tun hat. Man darf jetzt über den Bann denken, wie man will, aber er sagt dem König Saul, dem König von Amalek, dem Herr von Amalek, an den sollst du den Bann vollstrecken. Das war grausam, das hieß, eigentlich sollten alle umgebracht werden, Männer, Tiere, alle. Und der König Saul, der zieht in den Krieg, macht es, wie Samuel gesagt hat, er gewinnt und dann erfüllt er den Bann nur zur Hälfte. Die Menschen lässt er töten, aber das Vieh und den Schmuck und das, was man behalten kann, was Wert hat, lässt er übrig und den König lässt er übrig. Und er denkt, ich habe ja getan, was Gott gesagt hat. Ich habe das erfüllt. Und dann kommt der Prophet Samuel zurück. Gott hat ihm gesagt, ich verwerfe den König Saul. Jetzt kommt der Samuel zurück, der Prophet, und sagt diese Worte. Und das ist etwas, was uns helfen soll, nicht mit Ersatz zufrieden zu sein. Er sagt ihm, was denkst du, worüber freut sich der Herr mehr? Über viele Brand- und Schlachtopfer oder über Gehorsam gegenüber seinen Weisungen? Ich sage dir eines, Gehorsam ist wichtiger als das Schlachten von Opfertieren. Es ist besser, auf den Herrn zu hören, als ihm das beste Opfer zu bringen. Weil du des Herrn Wort verworfen hast, hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König seist. Also nochmal, wenn Gott dir den Gedanken schenkt, du solltest dich mit jemandem versöhnen, du sollst zu jemandem gehen, dann sind wir gut beraten, das nicht nur durch etwas anderes ausgleichen zu wollen, sondern Gott beim Wort zu nehmen. Manchmal wollen wir nämlich Dinge viel lieber unter den Teppich kehren und das eben anderes regeln, auf eine Art und Weise, die das eigentliche Problem nicht löst. Dietrich Bonhoeffer, der hat mal gesagt, warum es in manchen Gemeinden haken könnte. Er hat gesagt, so prüfe sich die Gemeinde Jesu heute, ob nicht in dem Augenblick, in dem sie zum Gebet und Gottesdienst vor Gott tritt, viele Stimmen anklagen, zwischen sie und Gott treten und ihr Gebet verhindern. Er sagt, manchmal ist in der Gemeinde keine Vollmacht oder keine Wirkung, weil in der Gemeinde, es gibt manchmal Gemeinden, wo seit Jahrzehnten Dinge nicht geklärt wurden und Leute seit Jahrzehnten im Streit sind, verbittert sind und sich eigentlich nicht mehr angucken. Also nochmal, wenn Gott sagt, gehe, dann gehe. Gott wird dich aus der Nummer nicht entlassen. Der wird nicht sagen, okay, du hast jetzt ein Opfertier gebracht, das ist erledigt, sondern Gott weiß, da ist ein Problem und das soll ausgeräumt werden. Das Problem ist, der alte Adam, der will das nicht. Wenn Gott mir das sagt, sage ich nicht, hurra, ich darf jetzt zum anderen gehen und mich entschuldigen oder Dinge klären. Das möchte ich nicht. Aber wisst ihr, das Interessante ist, dass Gott gar nicht nach dem fragt, ob ich das jetzt möchte oder nicht möchte. Sagt, du, ich habe dir das jetzt deutlich gemacht, dass es dran ist, tu es. Das Wesen der Sünde ist ja gerade, dass ich sage, Herr, ich weiß besser, was für mich gut ist, als du. Aber wenn Gott uns eben sagt, das ist jetzt wichtig, dann bin ich eben gut beraten, es zu tun. Der dritte und letzte Gedanke, geh unverzüglich Schritte zur Versöhnung. Jesus sagt, diese Sache, wenn die zwischen den Menschen steht, die ist so wichtig, dass die noch niemals ihr Opfer bringen dürfen und sagen, das mache ich nachher, sondern Jesus sagt, dann tu es jetzt. Unverzüglich, Kaufmannssprache, ohne schuldhaftes Verzögern. Also, sobald ich die Möglichkeit habe, soll ich das in Angriff nehmen, sagt er. Jesus sagt es mit diesen Worten, vertrage dich mit deinem Gegner sogleich, solange du noch mit ihm auf dem Weg bist, damit dich der Gegner nicht vor dem Richter überantworte, der Richter dem Gerichtsdiener und du ins Gefängnis geworfen werdest. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch den letzten Pfennig bezahlt hast. Also Jesus hat davon gesprochen, vom Gericht, dass wenn man im Zorn verharrt, wenn man den nährt, dass man sich irgendwann dafür vor Gott verantworten muss. Und hier kommt wieder dieses Bild vom Gericht und Jesus sagt, es ist besser, dieses Problem zu lösen, solange man es noch lösen kann. Und Jesus macht deutlich, du darfst das nicht nur im Blick auf den Menschen sehen, den du verletzt hast, sondern auch in deiner Verantwortung gegenüber Gott. Wir leben, wenn wir Christen sind, ja in der Verantwortung für Gott und sollen das klären. Und darum sagt er, tu es so schnell wie möglich. Die Frage ist, ob wir diese Dringlichkeit verstanden haben. So wichtig, sagt Jesus, ist das, dass es sofort geschehen muss. Zögere nicht. Ein Bild, Bischof Kiwengere, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ich finde es trotzdem schön, ich glaube aber nicht. Der Bischof Kiwengere, der war auf dem Weg zum Gottesdienst nach einem Streit mit seiner Frau. Und während er also in Richtung Gottesdienst fuhr, war ihm, als ob Gott in sein Leben spricht, was machst du hier? Du musst nach Hause und dich mit deiner Frau versöhnen. Und da hat er gesagt, Herr, ich kann jetzt nicht nach Hause, ich muss predigen. Die Gemeinde wartet auf mich. Und dann war es ihm, als wenn Gott zu ihm sagt, Festo, dann geh du in die Gemeinde, ich gehe nach Hause und bleibe bei deiner Frau. Jesus hat ihm deutlich gemacht, du kannst nicht, und er ist zu spät in den Gottesdienst gekommen, er ist nach Hause gefahren und hat sich mit seiner Frau versöhnt, weil er wusste, ich muss es jetzt tun. Ich frage uns, wie sieht es mit deiner Beziehung zu dem anderen aus? Wie steht es um die Dinge in deinem Herzen? Wenn ich draufdrücke, oder wenn jemand draufdrückt, was kommt raus? Also bei der Zahnpasta ist es gut, wenn Zahnpasta rauskommt, das soll ja drin sein. Aber aus unserem Herzen, wenn wir Christen sind, sollen eben andere Dinge kommen, wenn wir unser Herz gereinigt haben, als wenn es eben nicht gereinigt ist. Hast du dich darum gekümmert? Jesus sagt, wenn nicht, dann regle das sofort, heute. Vielleicht bist du morgen auf dem Weg in die Ewigkeit und kannst das nicht mehr klären. Vielleicht ist es heute dran, dass du zu jemandem gehst und sagst, du, ich habe Mist gebaut, ich habe dich verletzt, es tut mir leid, das war in meinem Zorn, das wollte ich nicht. Und ich kann dir sagen, das wird am eigenen Stolz kratzen. Das ist nicht das, was wir wollen. Ich möchte nicht zum anderen Menschen gehen. Das wird mir schwerfallen. Und es kann sogar sein, dass der andere mich auslacht, wenn ich zu ihm komme. Und das Interessante ist, dass das für Gott, sage ich mal, ein zweitrangiges Problem ist. Er sagt, ich will, dass deine Beziehung zu mir und zum anderen in Ordnung kommt. Was der andere damit macht, ist dann sein Problem, seine Not, seine Sache. Und das Tolle ist, man geht diesen Weg nicht allein. Also wenn ich diesen Text heute gepredigt habe, uns muss noch im Bewusstsein sein, Jesus hat ja nicht, ihm geht es nicht um Regeln, das musst du tun, sondern er sagt, ihm geht es um eine Beziehung. Wenn du mit mir lebst, wird mein Geist dich prägen und verändern und dann werde ich dich in diese Richtung prägen. Dann möchte ich dich so verändern. Ich habe euch am Anfang von diesem Zimmermann erzählt, der diese Mauer bauen sollte zum Nachbargrundstück des jüngeren Bruders. Als der ältere Bruder am Abend vom Acker gekommen ist, hat der Zimmermann keinen Holzzaun gebaut, sondern eine Brücke. Und der Ältere hat sich richtig geärgert und gesagt, ich wollte eine Brücke. Aber in dem Moment, in dieser Geschichte, läuft sein jüngerer Bruder über die Brücke auf ihn zu und sagt, du, dass du eine Brücke gebaut hast, wo ich dich so verletzt habe und dir solche Dinge an den Kopf geworfen habe, es tut mir leid. Und dann haben sie sich versöhnt, weil der Ältere konnte nicht mehr ärgerlich sein. Ihr Problem war gelöst, sie konnten sich wieder als Brüder sehen. Der Zimmermann wollte weitergehen und dann sagten die, nee, bleibe doch bei uns. Und dann sagte der Zimmermann, nein, meine Aufgabe ist, ich habe noch viele Brücken zu bauen. Und jetzt habt ihr auch verstanden, dass das ein Gleichnis war. Wisst ihr, Jesus ist hier, um Brücken zu Menschen zu bauen. Jesus baut keine Holzzäune zwischen dir und jemand, mit dem du im Streit bist, der will Brücken bauen. Und Jesus sagt heute, du, ich habe dir heute eine Brücke gebaut zum anderen, geh diesen Weg. Du musst es nicht alleine tun, du hast den Heiligen Geist und auch wenn es dich Überwindung kostet, ich werde diesen Schritt segnen. Das wollen wir gleich zum Schluss mit einem Lied zum Ausdruck bringen, dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt und dann geht es auch um Gottes Geist, der uns verändert und die Kraft gibt, ungewöhnliche Wege zu gehen. Die Bergpredigt ist eine Charakterbeschreibung, so ist der Charakter Jesu und in diese Richtung möchte Jesus uns prägen, dass wir Menschen sind, die Brücken bauen und nicht Mauern. Und ich hoffe, dass wir Brückenbauer sein können und wollen, ja, und diesen Weg gehen. Amen. Lasst uns miteinander singen, dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt.